Das wirkliche Übel dabei ist, dass natürlich die Art, wie die internationalen Finanzmärkte heute funktionieren, die Börsen funktionieren, die Geldströme über die globalen Märkte gehen, ebenfalls nicht ohne starke Kryptographie gehen würden. Und spätestens da wird jeder Attack-Sympathisant die Ohren spitzen und sagen, aha, wäre es vielleicht doch besser gewesen, von der Kryptographie die Finger zu lassen. Was ich damit sagen will, ist nicht, wir sollten jetzt auf Kryptographie verzichten, sie ist nun mal da. Was ich sagen möchte ist, dass die Notion, wie sagt man, der Gedanke, dass starke Kryptographie in der Hand der Öffentlichkeit etwas Gutes ist, zumindest fragwürdig ist. Das sind die Leute, die das erfunden haben, sind in der allgemeinen Perzeption irgendwie so tolle Helden, ja, Freiheitskämpfer und so. Und sie haben es sicher auch gut gemeint. Ja. Nur zeigt sich hier ebenso wie in allen anderen Bereichen, wo wir aktiv sind, dass Handlungen sich anders auswirken, als man es sich gedacht hat. Ja, gut. Ich denke, ich kürze ab. Und möchte eigentlich nur noch einen Gedanken hier anbringen. Das ist die Frage, was können wir denn jetzt eigentlich, also gut, ich habe jetzt herumgeraunzt, ja. Ich habe jetzt alles erwähnt, was all die Probleme aufgezählt, die der Open-Source-Bewegung nicht lösen kann, nicht lösen wird, nicht löst jedenfalls im Augenblick. Die Frage ist, was folgt daraus? Ja? Und und wenn wir herausgefunden haben, was daraus folgt, ja, können wir da eigentlich irgendwas leisten in dem Zusammenhang? Ich meine, der durchschnittliche Mensch, der da sich in X-Free engagiert und irgendwas programmiert, begreift sich ja nicht wirklich als politischer Akteur. Es zeigt sich aber, dass die Open-Source-Bewegung eine politische Bewegung ist. Zumindest eine Bewegung mit politischer Relevanz. Und das bedeutet, dass die Akteure dieser Bewegung sich wohl oder übel wohl mit dieser Rolle werden auseinandersetzen müssen. Wenn sie sich auseinandersetzen damit, dann kann alles dabei herauskommen. Und da fällt mir doch vor allem auf, dass es zwischen politischen Traditionen oder politischen Auffassungen, die es in der Open-Source-Bewegung in den USA gibt und hier in Europa, doch ein paar ganz gravierende Unterschiede gibt. Open-Source in den USA steht in einer antizentralistischen, freiheitsorientierten Tradition. Freiheitsorientiert im US-amerikanischen Sinn bedeutet allerdings nicht dasselbe wie hier. Hier kommen wir hatten wir vor 200 Jahren noch Feudalismus und Absolutismus und dergleichen, und dort nicht. Dort bedeutet Freiheit, dass die Obrigkeit dir nichts reinpfuschen kann. Dort bedeutet Freiheit auch die Freiheit des Einkommens. Dort kann eine große Corporation wie Microsoft auf Verständnis zählen, wenn sie sagt, der Staat, dieser Prozess, behindert uns in unserer Freiheit. Das klingt in unseren Ohren ganz unglaublich, aber es ist so. Freiheit des Einzelnen. eine Tradition, in der du Waffen besitzen und auch tragen darfst, nicht weil wir alle Rambos sind in den USA, sondern weil das zum Bild des freien Bürgers gehört. Der freie Bürger im Gegensatz zu dem unterdrückten, geknechteten Untertanen. Freiheit bedeutet Freiheit des Individuums. Wir hier haben eine andere Tradition, wir sind gewissermaßen Sozialdemokraten im Vergleich dazu. Dort sind wir gewissermaßen Anarchisten. Wie sich das auf einen gemeinsamen Nenner bringen lässt, ist eine interessante Frage.
Ich möchte noch einen kurzen Hinweis machen. Wir hatten diese Woche eine Sitzung zur Vorbereitung auf den World Information Summit nächstes Jahr in Genf. Und da haben eigentlich die meisten Referenten auch von der universitären Seite gesagt, diese Access-Debatte, die wir in den letzten 5 Jahren hatten, ja, ging eigentlich in die falsche Richtung. Wir müssen ganz was anderes thematisieren, zum Beispiel Qualität. Meine 2 Thesen sind eigentlich, dass unter Access scheinbare Access-Themen thematisiert sind, die eigentlich ein Kostenthema sind. Ja. Ich gehe jetzt in 10 Minuten zum Billa gegenüber einkaufen, ja. Wer wahrscheinlich 30, 40 Euro verbrauchen, keiner wird sagen, wir haben keinen Access zu Lebensmittelmarkt in Österreich etc. Aber genau das wird hier thematisiert. Andererseits werden wahre Access-Themen, ja, wie die Tatsache, dass 95% des österreichischen Kulturgutes nicht digitalisiert ist, ja, wird nicht das Access-Thema thematisiert. Ja. Das heißt, mich würde eigentlich interessieren, ob die Open-Source-Bewegung was Neueres zu bieten hat, als bloß ein klassisches Access-Thema zu thematisieren, wo man mir jetzt mittlerweile nach 5 oder 10 Jahren sagen, naja, eigentlich haben wir das Thema nicht richtig getroffen. Also das ist keine persönliche Meinung, das ist mittlerweile Common Sense, dass das, was wir thematisiert haben oder geglaubt haben, es wäre ein Access-Thema, ja, eigentlich den Kern nicht ganz getroffen hat.
Also ich glaube, das ist zu einfach gemacht, ja. Dass die Leute, die in Ballungszentren wie Wien wohnen, wie auch ich, ja, sich in erster Linie darüber ärgern, dass man in die Folianten der Nationalbibliothek nicht wirklich Einblick erhält im Internet, sondern bestenfalls im Katalog stöbern kann, das ist natürlich verständlich. Ja. Das ist sich allerdings... da gab es aber eine sehr lustige... Eine hehre Heilsversprechung. Die hehre Heilsversprechung war, oh, das Internet, die Informationsgesellschaft, das globale Dorf. Wir sind davon meilenweit entfernt. Sogar innerhalb eines reichen Industriestaates wie Österreich. Im Unterschied übrigens zum Telefonnetz. Es gab eine Zeit, als die Politik eine Vorgabe gemacht hat, und die Vorgabe lautete, die Telekom Austria, damals Post- und Telegrafenverwaltung, hat die gemeinwirtschaftliche Aufgabe, den letzten Bergbauern, der nur über 3 Kilometer unasphaltierten Feldweg oder Forstweg erreichbar ist mit dem Auto, trotzdem mit Telefon zu versorgen. Ein Anspruch auf Gesamtversorgung, wie er im Telekommunikationsgesetz bezüglich des Telefons noch heute vorhanden ist, ist in Bezug auf die elektronischen Netze in keiner Weise gegeben. Ja? Also, das ist eine politische Frage. So etwas kann man schon machen. Ja, du kannst auch in Neuberg an der Mürz, das ich gerne zitiere, weil ich es kenne, kannst du auch das Wählamt so aufrüsten, dass es ADSL kann. Ja? Wann wird es geschehen? Naja, dann, wenn es sich für die Telekom rechnet. Wann wird es sein? Na, vielleicht nie. Ja? Und das hat noch gar nichts damit zu tun, was ich weiß nicht, ja, in 90% der Fläche des Globus eigentlich an Access-Möglichkeit überhaupt vorhanden ist. Das heißt, natürlich, ja, ich bin dafür, dass man alles digitalisiert und die Kulturgüter Österreichs auch digital zur Verfügung stellt. Das ist doch klar. Nur zur Verfügung stellen und dann ist ein ganz großer Teil der Bevölkerung davon ausgeschlossen, nur die, die in den Ballungszentren wohnen dürfen und die anderen dürfen nicht. Also das wäre dann mit Verlaub ein sehr unfairer Einsatz von Steuermitteln. Aber das ist eine politische Frage. Man kann das diskutieren und man kann entscheiden und man kann beschließen, ja, wir wollen, dass jeder ADSL kann. Weil wir wollen, dass jeder einen Zugang von mindestens 512 Kilobit kriegen kann. Zu denselben Kosten im Waldviertel wie in Hernals.
Die Beispiele zeigen, dass Sie in Ihrer Diskussion den Zeitfaktor vernachlässigt haben. Nicht? Sie haben auf der einen Seite den Universaldienst im Telefon und Sie auf der anderen Seite eine ADSL, eine Dienstleistung auf diesem Netz, das über ein Jahrhundert errichtet worden ist. Nach 100 Jahren kann ich sehr wohl sagen, Universaldienstleistung, da ist das Netz so groß, da ist die Entwicklung so weit fortgeschritten, dann lässt sich das verteilen. Wenn Sie ADSL 3 Jahre lang haben, warum glauben Sie, dass das am letzten Eck Österreichs auch schon sein muss? Also wollen Sie alles und das gleich oder glauben Sie nicht, dass eine Entwicklung so verläuft, dass sie sich eben ausbreitet?
Ja, Entwicklungen verlaufen, wie sie eben verlaufen, ja. Aber Entwicklungen lassen sich natürlich in ihrem Lauf steuern. Dazu braucht es eine Willensbekundung des Eigentümers oder des Gesetzgebers oder des Souveräns. Das sind wir in diesem Fall, ja, die Letzteren. Wenn die selige Post- und Telegrafenverwaltung gekonnt hätte, wie sie gewollt hätte, dann hätte der Bergbauer niemals seine Telefonleitung darauf gekriegt. Es hat sich nämlich nie rentiert. Ja? Es ist mit gewissen Kosten verbunden, heute flächendeckend bandbreitigen Zugang in Österreich anzubieten. Ja? Aber wenn Sie jetzt sagen, okay, aber das mit dem Telefon hat 100 Jahre gedauert, also könnte das mit ADSL doch eigentlich auch 100 Jahre dauern, warum denn nicht? Ja? Dann muss ich leider sagen, nein, so ist es nicht. Es ist heute machbar, es wird aber nicht gemacht, weil es nicht wirtschaftlich ist, in einem betriebswirtschaftlichen Sinn. Ja? In einem volkswirtschaftlichen Sinn hingegen womöglich sehr wohl.
Ein Dissens zu dem Beispiel Öffentlichkeit, das Sie gebracht haben. Sie haben das Beispiel erzählt, und das war ja gewisserweise der Konnex zu dem ersten Beitrag heute Morgen, der Marktplatz, der Graben. Genutzt einerseits für Kaffeehaustische von mir aus und zum anderen für Punschstände und zum dritten als Fußgängerzone. Das zweite Beispiel war der Kinderspielplatz und die Hunde. Das ist ja nicht so, dass das eine öffentliche Nutzung ist und das andere ist keine öffentliche Nutzung, sondern es sind beides und in Österreich ohnehin mehr als in anderen Städten, Nutzungen, die im Prinzip der Öffentlichkeit offen stehen, aber unterschiedlichen Teilen der Öffentlichkeit. Beispiel Kinderfreibad in Wien, was es sonst weithin hochgezogene Augenbrauen verursacht bei allen Besuchern, denen man das erklären will, was da passiert. Also ein Teil, wo die Öffentlichkeit offenbar zum Konsens gekommen ist, der sollte auch durchaus im öffentlichen Mitteln unterstützt, im öffentlichen Raum verfügbar gemacht werden, allerdings mit irgendwelchen Einschränkungen. Also es ist nicht sinnvoll, was weiß ich, Erwachsene in das Kinderfreibad zu schicken und vice versa. Und ich denke, das, was dahinter steht, und wenn Sie das historisch anschauen, jetzt im Beispiel Universal Service Obligation, auf alten Bildern sehen Sie, dass der Graben durchaus mit Autos dicht bevölkert war und nicht nur vormittags bis um 10. Und was wir beobachten, ist doch ein gewisser Konsensus, dass die Meinung ist, es sollte weniger für Autoparkplätze zur Verfügung mittlerweile sein, sondern vielmehr für Kaffeehaustische. Und ich versuche jetzt den gemeinsamen Konnex rauszufinden. Das, was wir hier immer reden, an der Grenze zu Gesetzen, ist doch eigentlich, wenn es gute Gesetze sind, bauen sie auf dem Fundament auf, was insgesamt in der Öffentlichkeit als praktisch und sinnvoll angesehen wird. Und wenn es Gesetze gibt, die das als Konsens formulieren in verständlicher Weise, dann sind es im Allgemeinen gute Gesetze. Die Schwierigkeit, die wir haben, und ich denke in dem ganzen Bereich Informationstechnologie, ist doch, dass das, was als gutes Gesetz entsteht, auf dieser Tradition des sozialen Zusammenwirkens aufbaut. Und das geht dann nicht, wenn dieser Prozess der gemeinsamen Willensbildung, der zum Gesetz führt, Schwierigkeiten hat, den Weg zu finden, weil die Entwicklungen so rasch sind, dass wir nicht wissen, was eigentlich der Konsensus sein soll. Das ist sicher so im Bereich, was weiß ich, ADSL, da gibt es keinen Konsensus, ob der Bauer im Waldviertel einen ADSL-Zugang hat. Und es gibt auch sicher keinen Konsensus dazu, ob wenn Sie, was weiß ich, das Spiegelarchiv anklicken, ob das, was der Spiegel dort prinzipiell verfügbar hat, im allgemeinen Interesse Öffentlichkeit sein sollte. Dazu gibt es keinen Konsensus und deswegen denke ich, gibt es auch unterschiedliche Auffassungen, die erst dann wahrscheinlich zu einer vernünftigen Lösung führen werden, wenn wir noch ein bisschen längere Zeit ins Land gehen lassen.
Das ist eine ganze Reihe von Sachen, nicht? Das eine ist, also gut, ich meine, die Kaffeehaustische und die Bundstände am Graben, ja, ich lehne sie ja nicht generell ab, aber sie sind ein Beispiel für eine kommerzielle Nutzung eines Raumes, der plötzlich nur noch Zahlenden zur Verfügung steht und die Entsprechung im elektronischen Raum ist eben das Spiegelarchiv mit den Micropayments, nicht? Ja sicher, man muss einen Konsens finden und wird ihn wohl finden, ob das nun gerechtfertigt ist, dass der Spiegel seine Archive nur gegen Bezahlung freigibt. Aber Faktum ist, der Spiegel hat in den letzten 40, 50 Jahren in Deutschland Geschichte geschrieben, Politik mitgestaltet, ist Teil der Lebenswirklichkeit auch jener Leute geworden, die den Spiegel nicht lesen. Und insofern ist das, was der Spiegel vor 10 oder vor 15 Jahren geschrieben hat, genauso allgemein gut wie das, was er heute schreibt. Nur die Idee, dass wir per Konsensfindung zu Gesetzen und zu Regelungen kommen, das ist, und das habe ich am Schluss vorhin gemeint, das ist eine sehr europäische Idee. Das ist eine sehr sozialdemokratische Idee. Da gibt es Interessengruppen, die ihre Interessen gegeneinander abwägen und irgendwie irgendwann zu einem Konsens finden, der dann durchaus auch zu Ungunsten der Freiheit des Einzelnen gehen darf. Es gibt einen Konsens, dass die Leute nicht bewaffnet durch die Straße gehen sollen. Ja, aus irgendeinem Grund will ich das machen. Aha, meine Freiheit wird eingeschränkt. Insofern, ja, das stimmt für Europa. In den USA, wo ein großer Teil der Open-Source-Bewegung nun mal zu Hause ist und wo ein großer Teil der besonders marktschreierischen vielleicht Leute zu Hause ist, ja, Ericus Raymond und Stallman und sie alle sind dort, ja, und verstehen unter Freiheit wann lasse ich mir im Sinne des Gemeinwohles meine Freiheit einschränken, verstehen Sie etwas sehr anderes. Und das ist ein Problem. Also, es ist ein Faktum, mit dem man wohl umgehen muss. Ja, insbesondere wenn wir über die Ebene des reinen Code-Schreibens und ich weiß nicht was hinauskommen wollen und uns überlegen wollen, naja, und wie soll denn nun ein Konsens gefunden werden? Was ist nun ein acceptable use, eine akzeptable Art der Benutzung des öffentlichen Raumes?
Ganz kurz eine Zusatzfrage. Glauben Sie nicht auch, dass wir im öffentlichen Raum nicht nur Rechte diskutieren können oder müssen, sondern auch Verpflichtungen? Ich gebe das Beispiel von gestern. Wir hatten eine tolle Veranstaltung zur E-Government und da ging es um das elektronische Zahlungsverfahren in Österreich, wo Österreich relativ weit hinten liegt. Und der Experte der Stutz hat gesagt, naja, wenn das so weitergeht in Österreich, wenn wir nichts tun, ja, wird es wahrscheinlich in 22 Jahren erst 50% der Zahlscheine elektronisch umgestellt sein. Meine Frage ist, wenn Sie wirklich fordern, dass man sagt, okay, ADSL-Zugang in ganz Österreich im Sinne einer Universal Access Bestimmung, müsste man auf der anderen Seite nicht auch diskutieren, ob alle Österreicher dann verpflichtend wären, sage ich immer, hier den schnellsten Internetzugang zu wählen, beziehungsweise sollten überhaupt nur elektronische Zahlscheine mehr ausgestellt werden? Eine Debatte, die wir ja auch teilweise haben bei Digital TV, wo es in einigen Jahren wirklich einen Umstieg geben wird von analog zu digital, das müssen alle machen, ja. Das heißt, für mich ist die Frage, müssen wir das nämlich auch diskutieren, ob nicht dann es Regelungen gibt, die für alle gelten?
Ich habe das Gefühl, dass die Frage nach öffentlichem Raum auf dem Netz ist fast nicht zu stellen, in dem Sinn, dass es eigentlich keinen öffentlichen Raum im Netz gibt. Die Tatsache, dass da viel von öffentlichen Institutionen geschaffen ist, hat mit dem eigentlich relativ wenig zu tun. Die Post, auch als sie noch eine öffentliche Institution war, konnte regulieren, wer wie wann in ihr Postgebäude reinkommt. Das Postgebäude selbst war kein öffentlicher Raum. In dem Sinn ist alles innerhalb des Netzes ist privater Raum. Gewisse private Räume werden aufgemacht, um quasi öffentliche Funktionen zu erfüllen, Diskussionsforen etc. etc. Aber es liegt immer letztendlich in der Verantwortlichkeit des Serverbetreibers, wie offen er das halten will. Und das ist schon grundsätzlich ein Unterschied zu öffentlichem Raum, sagen wir in einem Park oder auf der Straße oder so.
Also ich denke sozusagen, wann ist ein Raum öffentlich und wann ist er privat, aber für die Öffentlichkeit geöffnet? Ja? Also Faktum ist, es gab eine Zeit, wo Administratoren von E-Mail-Systemen nicht gezwungen waren, zu beschränken, wer dort E-Mails verschicken darf. Ja? Das ist erst durch einen eklatanten Missbrauch der Offenheit des Netzes geschehen. Es gab auch eine Zeit, als du einen Internet-Account dir besorgt hast und was du gekriegt hast, war ein Shell-Account. Ja? Von einer derartigen Offenheit des Zugangs sind wir nicht mal mehr meilenweit entfernt, wir sind Lichtjahre davon entfernt. Interessant, warum das sich geändert hat, ob das jetzt eine Frage ist, weil es niemand nachgefragt hat oder weil, wenn die Leute es nachgefragt haben, es immer nur missbraucht worden ist. Es ist sicher nicht immer nur missbraucht worden. Faktum ist, dass das Internet vieles leisten kann, wo Menschen sich sehr frei bewegen könnten. Ja? Aber es wird aus den unterschiedlichsten Gründen, von denen ganz viele sehr gute Gründe sind, meiner Meinung nach, wird es beschränkt. Das steht fast immer im Zusammenhang allerdings mit Böslingen, die Offenheit missbrauchen. Und was bedeutet es, Offenheit zu missbrauchen? Es bedeutet, sie für den eigenen Zweck zu privatisieren. Ja? Das heißt, wir sind hier also die Diskussion ist eigentlich eine sehr lustige, wo man sich fragen kann, wodurch unterscheidet sich der böse Spammer, der Infrastruktur und Bandbreite und so weiter und die Zeit der Leute verschwendet, indem er 1 Million E-Mails ausschickt, wodurch unterscheidet er sich wirklich von einem Büro mit 2 Standorten, das die öffentliche Infrastruktur dazu benutzt, ein virtuelles Private Network aufzubauen, wo dann im Zweifelsfall also Bandbreite anderen abgeht. Ja, grundsätzlich. Ja. Grundsätzlich ist die Spam viel sichtbarer und deswegen ein größeres Ärgernis als die vielfältigen überaus privaten Nutzungen des Internets, die täglich passieren. So, aber zur ersten Frage, gib mal ein Stichwort noch einmal bitte. Ah ja, natürlich. Rechte haben immer ziehen immer Verpflichtungen nach sich. Die Verpflichtungen müssen zumutbar sein, natürlich. Ja. Ich kann meinen Eltern nicht zumuten, die sind über 70. Ich kann ihnen nicht zumuten, elektronische Überweisungen nur noch zu machen. Ja. Aber grundsätzlich schafft aber das Angebot die Nachfrage, und insofern bin ich der Meinung, dass wenn das vorhanden ist, dann wird es auch genutzt. Auch das Telefon, auch das Telefon wird von alten Menschen benutzt und von Behinderten benutzt und von völlig Ungebildeten und auch von des Lesens und Schreibens nicht Kundigen benutzt.